Ja. Yo, Frank und Seim hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Wir reden Klartext, kein Bullshit hier drin. Mit nem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah!
So, ein wunderschönes Hallo an unsere Hörer da draußen. Neben mir sitzt der unvergleichliche Frank Noss und moderiert mit mir heute unsere erste Episode mit Gast vom Gekauft-Podcast. Frank, hallo.
Ja, unvergleichlich hast du gerade gesagt, Sein. Ja, du bist ja der unnachahmliche Sein Rolf Alkan.
Ne? Danke dir sehr.
Und freu mich. Sag mal, Sein, die erste Episode war ja schon echt scary und da waren wir schon aufgeregt, aber heute haben wir unseren ersten Gast.
Ja, also hast du Puls?
Aber sowas von, ich bin richtig, ich schweiß nass gebadet, sitze ich hier, den Ventilator hinter mir schon angefeuert. Ich hoffe, den hört man gleich nicht.
Ich bin ja völlig entspannt, ich habe gar keinen Puls. Aber das liegt nicht daran, dass ich so cool bin, sondern dass wir einfach einen guten Gast haben, dem ich gleich die komplette Verantwortung übertrage und dann ist das Thema für mich gegessen. Weißt du, ich entspanne mich gleich.
Vor dem Gast habe ich auch gar keine Angst, aber du bist ja manchmal so ein Unvorhersehbarer. Ne?
Das kann auch passieren. Ja, wir haben heute zu Gast den Michael Fronzek, der stellt sich auch gleich selber vor. Aber wie immer bei Gekauft, wir wollen natürlich wissen, dein letztes Einkaufserlebnis, lieber Michael, starte doch mal. Was hast du zuletzt erlebt? Uns ist es ja immer egal, ob offline oder online. Dein letztes spannendes Einkaufserlebnis.
Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das cool, dass ihr einen Podcast macht, das erstmal vorab. Und gehen wir aber direkt mal rein, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Mein letztes Online-Erlebnis und mein letztes Offline-Erlebnis sind beide leider schlecht gelaufen. Mein Online-Erlebnis war, ich wollte eine Reise für den Sommer buchen und bin dann einfach mal auf Holiday-Check gegangen. Und da wirkt man aktuell extrem stark mit reduzierten Preisen. Und wenn du da draufklickst und dann quasi die freien Plätze suchst, hast du dann anstatt, weiß ich nicht, 2.000 Euro pro Person, wären es dann auf einmal 5.000 Euro pro Person. Und ja, bei vier Köpfen ist das schon doch ein erheblich großer Preisunterschied. Und das ist natürlich meines Erachtens nach unlauterer Wettbewerb. Wenn man da am Anfang, sage ich jetzt mal, mit niedrigen Preisen lockt für gewisse Hotels und die dann so in die Höhe schießen. Also das war jetzt nicht das geilste Einkaufserlebnis, was ich ehrlicherweise hatte. Und offline, da war es so, wir wollten spontan mehr oder weniger Schuhe kaufen, weil ich bin recht groß und meine Kinder dementsprechend auch. Und die Füße wachsen schneller wie der Rasen. Das ist total Wahnsinn. Und dann wollten wir mal.
Aber nicht mehr bei dir, oder?
Bei mir Gott sei Dank nicht mehr. Bei mir hat es jetzt mit immer so zwischen 49 und 50 hat es Stopp gemacht. Also reicht aber auch, sonst bist du irgendwann auf zu großen Füßen. Und dann wollten wir einen Schuh kaufen und dann sind wir da reingegangen und ich hatte vorher gesehen in dem Laden, dass die Schuhe online haben. Da sind wir einfach mal reingegangen, weil ich dachte, ach komm, wir sind spontan gerade hier, dann kann sie das mal anprobieren, weil Nike oder Adidas fällt ja immer unterschiedlich aus. Und dann habe ich gefragt, Freunde, habt ihr den in Größe 37 denn auch da? Ja, ich gehe mal kurz gucken, dann haben die geguckt in ihrem System, ja, haben wir nicht. Aber die haben mir nichts anderes angeboten. Und ich meine, da ist mir natürlich direkt, ich gedacht, boah, wie schlecht ist das eigentlich? Ne? Dass sie noch nicht mal sagen, hey, wir schicken dir das nach Hause oder wir bestellen das in die Filiale oder wo sitzt du denn geografisch? Wenigstens ein bisschen Mühe machen, dass der Kunde kauft. Ne? Ich meine, wie viele Leute gehen heutzutage noch in den Schuhladen? Ich habe das früher auch nie gemacht, aber jetzt mit Kindern natürlich verstärkter wieder. Aber dass man so desinteressiert links liegen gelassen wird, das ist außergewöhnlich, in der heutigen Zeit noch. Ne? Aber ja, das ist passiert.
Naja, wir sprechen ja über diese Erzählungen und über diese Geschichten, die wir alle erleben, um so ein bisschen auch einen Lerneffekt auszulösen. Also vielleicht nimmt der eine oder andere was draus mit, wie man Schuhe an Kinder und Familienväter verkauft.
Michael, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und wir haben uns ja auch über einen Job kennengelernt. Und ich muss dazu sagen, ich habe von dir extremst viel zum Thema Marktplatzgeschäft gelernt. So, und erzähl doch mal, wie bist du da reingekommen, wo kommst du her, was machst du und warum interessiert dich auch dieses Thema so intensiv?
Ja, fangen wir nicht bei Sodom und Gomorra an, aber fangen wir so ein bisschen früher an. Ich habe angefangen damals ganz klassisch BWL mit Schwerpunkt, aber VWL zu studieren an der FOM. Habe das 4 Semester gemacht und ja, nach dem 4. Semester habe ich mir irgendwann gedacht, das ist es irgendwie nicht. Und ich hatte damals einen Job gehabt, wo ich Lagerboxen vermietet habe, sowohl die Boxen als auch Büros vermietet habe. Und dann war es irgendwann mal, habe ich gedacht, der Studiengang geht mir so tierisch auf den Sack, das funktioniert nicht. Und dann habe ich mich zum Wirtschaftspsychologie war dann geboren quasi, der neue Studiengang. Und dann hatte ich zwangsläufig andere Studienzeiten, weil das hat sich so ergeben, weil der Studiengang war neu und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, komm, ich breche das eine ab und fange das andere an. Ich hatte dann aber wieder genügend Zeit, Vollzeit zu arbeiten, also quasi 6 Stunden am Tag. Und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht und das war damals bei dem damals größten Repricer Europas, bei Logic Sale. Und da bin ich dann mit den Händlern in Kontakt getreten. Da habe ich dann Vertrieb gemacht, Telefonvertrieb, Kaltakquise, ja, ganz, ganz klassisch, wie man das kennt, und habe mich mit den Händlern ausgetauscht und habe dann quasi neben meines Studiums, habe ich da 4 Jahre gearbeitet. Bis nach den 4 Jahren, also ich meine, wenn du 4 Jahre lang mit Händlern redest und damals warst du wirklich schon der King, wenn du eine Excel-Datei irgendwie richtig bearbeiten konntest, habe ich mir gedacht, da steckt aber sehr, sehr viel Need sozusagen noch drin in dem Markt, sodass ich dann mit meinem Kollegen, mit meinem Arbeitskollegen, ich habe einen Businessplan geschrieben, habe gesagt, guck mal, das und das ist der Case, lass den Leuten helfen. Damals erstmal überhaupt, es ging nur um Repricing, den Leuten per Repricing zu helfen. Und dann haben wir 2014 im Oktober gegründet. Ja, und das ist bis heute geblieben. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir irgendwann dann zu einer Full-Service-Agentur gekommen sind, weil wir gesagt haben, natürlich der Content ist wichtig, also Texte, Bilder, Werbung ist wichtig. Dann natürlich aber auch die Probleme, die da einhergehen auf den Marktplätzen. Das ist ja nicht nur bei Amazon, sondern auch bei eBay und so weiter und so fort. Und dann auch noch Fulfillment. Fulfillment haben wir begraben, Gott sei Dank, weil es ist einfach okay. Wir wollten wissen, wie funktioniert das alles, wie kann man das sozusagen machen, haben das dann auch 7 Jahre gemacht, dass wir für Kunden, aber im kleinen Rahmen, wir hatten 2000 Quadratmeter mitten in Köln angemietet, das war auch nie auf monetärer Basis ausgerichtet, aber wir haben da natürlich super viel gelernt, um das für das Marktplatzgeschäft sozusagen zu verwenden, haben das aber dieses Jahr eingestellt und konzentrieren uns natürlich komplett nur auf den Händler, dass wir sagen, okay, wir bringen dich auf die Marktplätze und helfen dir dort zu verkaufen. Und ja, ich meine, mein Studiengang habe ich irgendwann dann beendet. Ich bin Wirtschaftspsychologe und ja, seitdem bin ich, ja, seit 11 Jahren dieses Jahr haben wir eine Agentur und bin dann quasi seit 2010 in diesem E-Commerce-Wahnsinn. Und er macht immer noch sehr, sehr viel Spaß, weil sich sehr, sehr viel dreht und verändert und man lernt coole Leute kennen, so wie dich auch. Und ja, deswegen bin ich noch hier.
Dankeschön, Dankeschön. Wobei mein Schwerpunkt hat sich ja so ein bisschen verändert. Ja, ich habe es immer noch bei LinkedIn drin, der älteste E-Commerce-Auszubildende Deutschlands, aber ich muss es mal irgendwie ändern, wenn das bei LinkedIn ginge, in den ewigen Auszubilden. Aber ich finde das immer wieder spannend, auch zu sehen, wir kennen uns ja jetzt, glaube ich, auch wirklich schon 6 Jahre. Ne? 6 Jahre. Und wie so deine Reise war, auch wie das auch bei euch sich verändert hat. Also was ich euch oder jedem, der hier zuhört, nur empfehlen kann, ihr müsst mal mit Michael in so einen Brand Talk reingehen, also wirklich zu einem großen, so einem Henkel oder sowas. Und wenn der Michael denen erklärt, was die für einen Fehler machen und was die für eine Scheiße bauen und was die für ein Geschäftspotenzial liegen lassen, das ist eine wahre Wonne. Und dadurch kann man unheimlich viel mitbekommen, was da so im Hintergrund abläuft, Micha. Also, klasse, dass du da bist. Freue mich auf den Austausch, weil ja, wie sind denn so grundsätzlich so deine aktuellen ja, Thesen zum Marktgeschehen? Wir haben ja, du betrachtest ja auch sehr stark online und offline, das ist ja auch unser Ansatz hier. Wir wollen uns nicht auf den E-Commerce speziell konzentrieren, wir wollen uns auch nicht auch nur auf Retail, sondern wir wollen für alle Händler hier Insights mitgeben. Wie sind so deine aktuellen Beobachtungen im Markt?
Also das, was grundsätzlich jetzt für jeden interessant ist, unabhängig davon, ob er seinen Fokus eher auf den Retail legt oder auf Online legt, man sollte immer die Augen so weit offen haben, dass man Chancen wittern und erkennen kann und die auch nutzen kann. Durch die ganzen Insolvenzen, die wir jetzt natürlich haben, auch gerade stationär, gibt es immer die Möglichkeit, mal so einen Pop-up-Store in der Stadt aufzustellen, mal sowas zu realisieren und sowas zu machen. Genauso, wenn man jetzt wirklich es noch nicht eingesehen hat, online zu verkaufen, dann gibt es eigentlich nichts Besseres, als auf den Marktplatz zu gehen, weil die Suchanfragen starten halt einfach, also wenn ein Kunde, ein potenzieller Kunde ein Produkt sucht, die starten auf Amazon. Das ist einfach so. Und wenn man den Vergleich zwischen Amazon und Google nimmt, starten die zu 75% bei Amazon und zu 25% bei Google. Und jetzt, was noch recht frisch dazugekommen ist, ist, dass ChatGPT in die ganz normale Übersicht quasi dann halt noch quasi die Shopping-Funktion mit hinzugefügt hat. Und jetzt muss man sich mittlerweile auch damit auseinandersetzen, was könnte jemand eingeben, was sind die Keywords? Und da kommen wir auf mein großes Thema, was ich jetzt persönlich am wichtigsten empfinde, ist Content. Denn nur wenn du vernünftigen Content hast und diese Basis geschaffen hast, dann ist es am Ende des Tages auch egal, wo deine Produktdaten hinkommen. Natürlich muss die Basis geschaffen sein, du musst ein vernünftiges ERP haben oder ein Shopsystem, aber der Content ist aktuell relevant und wenn du diesen Content sozusagen nur hemdsärmlich bearbeitet hast, und da gibt es viele Beispiele, zum Beispiel auf Amazon gibt es von Ford einen Artikel, der von Ford über, also alles ist hinterlegt sozusagen von Ford, aber es ist ein VW-Produkt und das ist halt nicht geil. Ne? Und da gibt es tausende von Beispielen, wie die Leute ihren Content nicht im Griff haben und dann kannst du natürlich auch nicht so skalieren, sowohl die Texte übersetzen lassen ins Ausland, sowohl auf die einzelnen Marktplätze setzen. Und was jetzt dazu kommt, ist natürlich ist KI in aller Munde, aber nichtsdestotrotz musst du jetzt auch, und das ist ja recht neu, musst du jetzt die KI dann irgendwann auch kennzeichnen.
Das ist ja spannend,
dass du sagst. Ist ja ein Thema von dir, Simon, ne? Entschuldigung, wir haben gerade eine Überschneidung, aber KI, das ist ja so mehr so auch wieder deine Rennstrecke, Simon, da bist du ja der.
Ja, also Content ist natürlich genau mein Thema und ich würde da gerne reinstechen, genau in den Punkt. Ich hatte gestern oder vorgestern ein Gespräch zu dem Thema und habe gesagt, die Renaissance des Produkttexts. Wir haben ja Shops erlebt, Frank, da war plötzlich Video ganz groß und wir machen nur noch Bilder und Produktbeschreibung braucht man nicht und ein paar Bullet Points. Also so ein LLM, wie das eben ChatGPT ist, also ein Large Language Model, ein großes Sprachmodell, ist eben kein großes Bildmodell. Das heißt, der geschriebene Text zu meinem Produkt wird immer wichtiger. Wie bewertest du diesen Trend, Michael? Oder siehst du den ähnlich, dass du sagst, Content an sich, ja, ist es wirklich das geschriebene Wort oder was glaubst du, was da kommen wird?
Ja, also am Ende des Tages sind natürlich Keywords relevant. Ne? Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, und das kommt jetzt einfach so ein bisschen aus der Psychologie, es geht ja immer nur darum, wie ist meine Zielgruppe, sind meine Sinusmilieus, das heißt, wer kauft bei mir ein und was geben die Leute ein? Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein kurzes Keyword, es gibt ja Longtail und Shorttail Keywords, also das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zum Beispiel nur schreibt Badeshorts und dann auf mich kommt oder es schreibt Badeshorts rot mit gelben Elefanten drauf. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit welchen Keywords jemand zu dir kommt und wie kann der Text sozusagen das aufgreifen und bestmöglich so verpacken, dass dann jemand auch ein Kaufinteresse sozusagen als solches hat. Und das sieht man sehr, sehr stark halt einfach, dass auch Amazon dahin geht und einige Keywords korrigiert, einige Keywords aber so lässt. Wenn du zum Beispiel bei Amazon hingehst und du schreibst T-Shirt, also T wie Theodor, I wie Ida, S wie Siegfried, C wie Cäsar, H wie Heinrich, Ö wie Ödipus, R wie Richard und T wie Theodor, dann wird das nicht korrigiert auf T-Shirt, wie man es normalerweise kennt, sondern es bleibt T-Shirt. Auch wenn das keiner von euch so schreiben würde vielleicht. Es gibt aber eine erheblich große Schnittmenge von Leuten, die auf Amazon genauso T-Shirt schreiben und deswegen ist das Keyword sozusagen drin und wird verwendet. Und da musst du einfach drauf aufpassen. Das heißt, nicht nur das, was du für richtig empfindest, sondern auch falsch geschriebene Sachen. Deswegen hat RTL Plus, damals RTL Now, sich die Domain RTL Now, N-A-U, gesichert, weil viele Leute das nicht verstanden haben. Now, Englisch und Deutsch. Und genauso musst du es sehen, egal wie trivial sich das anhört.
Ja, spannend, was da auf uns zukommen wird, gerade mit den Suchen über die LLMs. Michael, jetzt haben wir eine neue Bundesregierung seit ein paar Tagen. Naja, nicht ein paar Tage, das stimmt. Ich glaube, seit gestern. Also, sorry. Also, jetzt haben wir eine neue Bundesregierung und Entbürokratisierung steht ganz weit auf der Liste oben. Ne? Mal wieder, wir wollen weniger Bürokratie. Und jetzt gucke ich mich um. Wir haben die Produktsicherheitsverordnung am 13.12. umgesetzt. Jetzt kommt demnächst alles zum Thema Barrierefreiheit. Wie schätzt du die Lage ein? Was siehst du? Ich habe eine ganze Menge an Gesetzesinitiativen vor den Augen im Augenblick. Wie ist deine Einschätzung zu der Lage?
Katastrophal, ne? Also um es einfach runterzubrechen. Ne? Es ist eine Katastrophe. Wir haben das Postmodernisierungsgesetz, was kommt oder was schon da ist. Und wir haben jetzt das KI-Gesetz, was kommen wird in 2026, wo du jeden Text und die Bilder kennzeichnen musst. Der Witz ist ja folgendes. Gesetze werden ja immer aufgesetzt oder erfasst. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die damit involviert sind oder beteiligt sind, keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Wieso? Ganz einfach. Wir haben jetzt zum Beispiel zum 19.07. endet dieses tolle, großartige, diese Streitschlichtungsplattform, der OS-Streitschlichtungslink, der Elicht. Ich habe mal das ausgerechnet. Jedes Jahr, die gibt es seit 9 Jahren, sind 22 Fälle komplett in Deutschland darüber abgewickelt worden. Das heißt, wenn jemand sich nicht mit dem Verkäufer einigen konnte, ja, wenn er Probleme hatte mit der Ware, 22 Fälle sind über diese Plattform gegangen. Aber wer hat Geld daran verdient? Die Anwälte, weil wenn du den Bums nicht drin hattest bei dir, weder im Webshop noch bei Amazon, wurde es abgemahnt. Und jetzt kommt der allergrößte Witz, wenn du es am 20.07. noch drinne hast, den Schlink, dann mahnen dich die Anwälte ab, weil du es drinne hast. Ja, also weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Da können nur wieder die Anwälte lachen. Und wenn wir uns das KI-Gesetz jetzt angucken, ja, ist es genauso hanebüchen. Mhm. Jetzt sagen die, jeder Text, der mit KI in irgendeiner Art und Weise erstellt worden ist, muss gekennzeichnet sein und jedes Bild, was in irgendeiner Art und Weise sein kann. Was machst du jetzt natürlich als Händler, der vorsichtig ist und nicht abgemahnt werden will? Gehst hin und sagst, alle meine Texte sind einfach so. Und was passiert dann? Inflationär wird das genutzt, genauso wie auf den Cornflakes, Schachteln kann Spuren von Nüssen enthalten oder kann was weiß ich. Ja, aber das ist doch, wen interessiert das denn irgendwann? Wenn jeder das reinschreibt, dann hast du doch gar nicht die Sinnhaftigkeit davon erfüllt, was so ein Gesetz eigentlich erfüllen sollte. Und das ist eher Vorsicht, dass Leute nicht auf Deepfakes reinfallen sollen oder. Das heißt, es werden Gesetze angedacht, die werden aber nicht richtig bedacht. Und zum Beispiel, dass die viele Ausländer keine Mehrwertsteuer zahlen. Da ist die EU jetzt dazu gekommen und hat gesagt, liebe Marktplätze, ab 2030, da würde ich sagen, da könnt ihr jetzt mal langsam dafür sorgen, dass ihr die Mehrwertsteuer abführt und ihr seid dafür verantwortlich. Das heißt, die Asiaten, die können jetzt noch 5 Jahre ohne Mehrwertsteuer verkaufen, aber wir erlassen Gesetze für Leute, die in Deutschland sind, die ihren Kram eigentlich schon sauber machen und die kriegen einfach immer mehr Auflagen. Ich halte das alles für Hanebüchen.
Also der bürokratische Aufwand, ich glaube auch, dass das an ganz vielen Stellen dem Handel das Leben wirklich doppelt und dreifach schwer macht. Ja, da bin ich völlig bei dir. Frank, wolltest du nicht ursprünglich mal Anwalt werden, weil deine Mutter dir das empfohlen hat, wenn ich das gerade so höre?
Auf gar keinen Fall. Also jeder, der mich hier kennt oder mir ansatzweise kennt, der weiß, dass ich da nicht einen Funken Begabung oder auch Initiative für hätte. Also das auf gar keinen Fall. Aber ich bin da bei euch, das ist schon echt ein Thema. Und wenn wir uns auch mit mittelständischen Retailern unterhalten, also die Auflagen sind massiv hoch, die da kommen und
wir haben das Thema Zeiterfassung, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt gerade stark über das Thema Online natürlich gesprochen mit Michael, aber allein wenn man das Thema Zeiterfassung mal ernsthaft betrachtet, ne? Wir haben wir auch Unternehmen mit Vertrauensarbeitszeit, das funktioniert so alles nicht. Ich bin gespannt, was die neue Bundesregierung zurückdreht, was anders wird. Ich hoffe für den Handel und für viele Unternehmer, dass einige der Dinge wirklich zurückgenommen werden. Ich glaube, da müssen wir davon ausgehen.
Aber Richard, du hast gerade drängst das ja Thema irgendwann die Leute auch ins Ausland, ne? Also zwangsläufig
da. Das wird sicherlich ein Effekt sein, den wir da erleben können.
Ne? Michael, du hast gefunden, ganz vor der Ausführung mit den bürokratischen Anforderungen, hast du was Cooles gemacht oder gesagt, das Thema Suchen. Und da ist mir eins aufgefallen, was, glaube ich, vielen noch nicht so richtig bewusst ist, also insbesondere wenn es um Einzelhändler geht, das Thema ChatGPT und Einkauffunktion. Weil das wird, glaube ich, das Einkaufsverhalten nochmal oder verändert es ja massivst. Und aber viele Einzelhändler wissen gar nicht, was das ist und vielleicht wissen die oftmals ja noch nicht, was ChatGPT ist. Ist zwar unvorstellbar, aber was müssen Einzelhändler da berücksichtigen aus deiner Sicht?
Also wenn wir jetzt mal grundsätzlich von jemandem ausgehen, der, sage ich jetzt halt einfach mal, sehr erfolgreich ist in dem, was er tut und sich wirklich nur darauf konzentriert, im Einzelhandel Fuß zu fassen und zu verkaufen, dann würde ich grundsätzlich empfehlen, es geht ja am Ende des Tages, jetzt kommt vielleicht zu sehr das, der psychologische Part bei mir raus, geht es aber um Erhebungen. Das heißt, es geht darum, was will der Kunde? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kunden erreiche? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen höheren Warenkorb hat, auch stationär? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand durch die Regale geht, vielleicht ein bisschen mehr einpackt und so weiter und so fort? Wie hoch ist aber auch der Need von gewissen Leuten nach gewissen Produkten? Das heißt, wenn du vielleicht der Einzige bist in deiner Filiale, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel Gönnergy ist ja ein extremer Hype, stationär. Wenn du jetzt in der Edeka-Filiale, du bietest Gönnergy als einziger an in deinem Umkreis, dann gehen auch mehr jüngere Leute, wenn sie es irgendwann mitbekommen haben, dahin, weil der Artikel halt sehr im Hype ist. Wieso? Weil einer der größten Twitch-Streamer und erfolgreichsten YouTuber halt einen Drink hat. Und du verpasst halt super viele Chancen und super viele Möglichkeiten, weil du nicht am Zahn der Zeit bist. Und das sage ich auch immer wieder ganz, ganz vielen Leuten, weil ganz nüchtern betrachtet muss man Folgendes sagen. Wenn jemand ein Produkt sucht, egal in welcher Form, oder etwas, das kann auch mit einem Kuchenrezept sein, dann sucht er ja gewisse Zutaten oder sucht gewisse Dinge. Und wenn sie im Internet, und das kann manchmal auf dem zweiten oder dritten Wege sein, wenn sie ein Kuchenrezept haben, dann fragst du, hey, wie kann ich einen Käsekuchen machen? Und welche Utensilien würdest du mir zum Beispiel empfehlen? Oder welche Produkte soll ich kaufen? Dann ist der natürlich, der am häufigsten damit verwendet wird oder benutzt wird, wird natürlich auch angezeigt. Und bei Amazon ist es sogar noch schlimmer und noch krasser. Wenn du mit deinem Produkt nicht da bist, wird dein Produkt trotzdem verkauft. Nicht dein direktes Produkt, aber ein vergleichsweise Produkt. Zum Beispiel Moncler-Jacken. Ein gutes Beispiel dafür. Moncler verkauft selber nicht auf Amazon. Du kannst in den Laden gehen und das Produkt kaufen. Was passiert aber? Wir haben ein riesengroßes Suchvolumen auf Amazon mit Moncler. Aber was passiert? Weil Moncler nicht selber da ist, bieten das chinesische Anbieter an, die gleiche Art der Jacke. Moncler hat ja diese schwarze, gesteppte, gepufferte Winterjacke, ne? Diese Daunenjacke, wo die dann dieses Moncler-Zeichen haben, die ist schwarz und so ein bisschen aus Lack. Das ist eine sehr bekannte Jacke, die sehr, ich sag jetzt mal, gut sozusagen gegangen ist. Oder wir haben den so einen Hype-Artikel. Es gibt ja so Jordan-Schuhe, die sind sehr im Hype, aber Nike selber verkauft nur sehr spärlich auf Amazon. Das heißt, was passiert? Es gibt einen chinesischen Anbieter, der genau den gleichen Jordan-Schuh rausbringt, natürlich ohne Jordan-Emblem, aber wenn du die Hose drüber hast, erkennst du es nicht. Das heißt, ich will damit sagen, wenn du dich mit diesen Sachen nicht auseinandersetzt, wie die Leute suchen, bei ChatGPT, bei Google, bei Amazon, wo auch immer, es werden vergleichsweise Produkte angezeigt. Oder es werden vergleichsweise Lösungen angezeigt, die dich manchmal mittelbar treffen, manchmal unmittelbar treffen. Und du verpasst halt ganz, ganz viele Trends und du verpasst das, was gerade interessant ist. Und meines Erachtens nach ist man komplett wahnsinnig, wenn man auf Amazon nicht ist, weil man direkte Produktdaten bekommt. Direkt also über 60% des Onlinehandels gehen über Amazon, ob man das geil findet oder nicht. Das interessiert niemanden, aber die Daten, die man hat, die würde ich halt natürlich mitnehmen.
Siehst du das mehr für Hersteller, Brands, oder siehst du das wirklich für den, ich sag mal, Bärbels Strickstübchen nebenan?
Es ist für jeden relevant. Also wenn du irgendwelche Produkte verkaufst oder wenn du, ob du Reseller bist, ob du Produkte verkaufst, die vielleicht, du bist Distributionspartner, du hast Exklusivitäten, weil die Sachen kommen eigentlich aus Frankreich, der Franzose hat aber keine Lust, in Deutschland mit deutschem Recht zu machen. Also für jeden ist es eigentlich relevant, weil wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte meine Zielgruppe erweitern oder ich möchte was antesten, selbst wenn du eine Textilfirma bist oder eine Werbefirma und du arbeitest eigentlich nur darauf hin, dass du auf Anweisungen abarbeitest, kannst du Sachen einfach bei Amazon testen. Wie kommen die an? Was passiert da? Und so weiter und so fort. Also du musst kein Marktforschungsinstitut mehr anstellen. Du hast es da. Du hast es vor der Nase. Du musst nur den Artikel reinbringen.
Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass ja viele Angst haben, dass sie die Skills nicht haben. Aber dafür gibt es natürlich auch Dienstleister. Und du bist ja einer, oder ihr seid ja Dienstleister, die, ich sag mal, Händler da auch bei helfen. Ist aber auch die Abwicklung vorzunehmen. Ich erinnere mich ja gerne auch an unseren gemeinsamen Auftritt auf der Spurger Horse, wo wir im E-Commerce Village unterwegs waren, und das fand ich auch zum Beispiel von dir richtig cool, dass du halt wirklich da mal so ein wirkliches Dorf an Dienstleistern zusammengebracht hast, die halt alle, und das ist wahre Irrsinn, auch in der Vorbereitung auf den Call mit Zeim, da hat sich ja wirklich, also wie viele oder Dienstleister es gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen und ob das Pricing ist, ob das Fulfillment ist, also Abwicklung, ob das Produktdaten sind, das ist schon echt irre.
Ja, man muss natürlich immer am Ende des Tages, muss man mehrdimensional denken. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel selber ein Team habe und ich habe vielleicht schon einen Grafiker, ich habe vielleicht schon jemanden, der ein bisschen internetaffin ist, dann kann man so einen Weg auch gemeinsam gehen. Wieso soll man denn in-house nicht Kompetenzen aufbauen, aber zusätzlich noch jemanden extern holen, der mir einfach vielleicht schnellere Wege zeigt oder der vielleicht mir zeigt, dass ich gewisse Fehler einfach nicht machen muss. Das ist natürlich immer, es gibt natürlich viel zu viele Dienstleister am Markt, was das Ganze natürlich auch schwierig macht. Ne? Deswegen muss man halt immer natürlich für sich immer genau wissen, okay, wie ist mein Ist-Stand reell und wie soll mein Soll-Stand aussehen reell? Ne? Was ist überhaupt machbar? Was ist überhaupt sozusagen schaffbar? Und dann kann man das machen. Und mit der Spurger Horse, das war ja die Idee der Kölnmesse, da gemeinsam so ein Projekt aufzuziehen. Ich meine, da gehen wir nächstes Jahr schon wieder in die zweite Runde. Und ich darf es noch gar nicht so laut sagen, es werden weitere Messen folgen, wo wir quasi dann im Grunde genommen Patriotismus betreiben oder patriotische Arbeit. Wir versuchen, die Flagge des E-Commerce irgendwie in eher doch stationäre Welten reinzubekommen. Und das ist nichts, was sich irgendwie ausschließen muss, sondern es muss symbiotisch zusammen sein, weil die Wahrscheinlichkeit ist doch viel, viel höher, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand stationär kauft bei jemandem und irgendwie verletzt er sich oder es passieren irgendwelche Dinge, dass man nicht mehr so mobil ist, man verliert einen Führerschein oder was auch immer. Es muss doch trotzdem möglich sein, in der heutigen Zeit Ware von A nach B zu bekommen. Und ich habe zum Beispiel ein Weingut, ja, wo ich jetzt meinen Wein herbekomme. Die sind an der Mosel. Und selbst wenn ich jetzt auswandern würde, würde ich mir trotzdem den Wein da bestellen. So, warum macht das denn keinen Sinn, den Wein auch nach Spanien zu schicken? Ich muss doch nicht nur warten, bis einer zu mir kommt. Und deswegen bin ich ein Fan davon. Natürlich muss man so einen Wein auch verköstigen, macht natürlich auch Spaß, wenn man da mit vielen Leuten reingeht. Ich finde oft die Symbiose aus diesen mehreren Sachen, die finde ich oft, gerade wenn es dann auch so ein Erlebnis mit dabei ist, die finde ich oft super. Und sowas kann man halt heutzutage gerade, glaube ich, auch leicht mal andersrum probieren, wenn du ein starker Onliner bist, dass du halt einfach mal 3-4 Monate, und die Vermieter sind mittlerweile offen dafür, und ich kenne 3-4 Beispiele dafür, die einfach mal 3-4 Monate so einen Store gemacht haben und einfach mal in Köln zum Beispiel das ausprobiert haben. Wie kommt das an? Wie ist das Feedback? Da muss man ja auch Erfahrung sammeln.
Das ist eine schöne Idee mit dem Pop-Up-Store. Ich finde, das ist wieder sowas richtig hands-on. Ärmel hochkrempeln und anfangen. Vor ein paar Monate anmieten. Ein Bekannter von mir hat hier in Stuttgart einen Shop genauso eröffnet. In bester Lage vor ein paar Wochen den Shop angemietet. Der Vermieter, bekannter Unternehmer aus Stuttgart, hat sich sehr gefreut. Und jetzt ist der Laden im zweiten Jahr. Wir haben nächste Woche das große Einjährige. Also ich glaube, das ist ein guter Tipp. Sozusagen, probier doch mal auch dich auf der Fläche auch aus. Ja, um gerade auch zu sagen, hey, du machst online. Da geht's auch. Und das ist ein überschaubares Experiment. Niemand muss jetzt für 5 Jahre Ladenflächen anmieten bei den leeren Flächen, die wir in den Innenstädten gerade sehen.
Ich bin ja jetzt auch ein paar Jahre jetzt, ich sag mal, so in dieser gemischten Welt unterwegs. Und ich habe so damals immer die These gehabt, du kannst besser einen Online-Pure-Player stationär machen als einen stationären Handler online. Wie sind so deine Erfahrungen damit?
Also wie gesagt, ich würde niemals das eine und das andere ausschließen. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Produkte an, die man als solches hat. Ne, also viele Leute vergessen halt immer den Ansatz, dass man B2B halt auch stark verkaufen kann. Und wenn du jetzt zum Beispiel richtig geile Produkte hast, wie zum Beispiel Farbe und Lacke, da gab es ja ein Problem, da gab es jetzt wieder eine Biozidverordnung, wo es dann auf einmal hieß, ich darf nur gewisse Produkte, darf ich nur ans Fachpersonal verkaufen. Ja, das heißt, wie willst du denn online jetzt überprüfen, jetzt mal ganz doof gesagt, wenn einer Rattengift kaufen will, wie willst du denn überprüfen, dass jemand, der dir gegenüber ist und bei Amazon den Artikel kauft, dass der einen Sachkundenachweis hat? Was sagt Amazon? Wir schmeißen dich raus. Was ist aber das Ergebnis? Aktuell bieten es 2 chinesische Anbieter an. Super Gesetz, toll überlegt, toll durchdacht und wieder für den Arsch. Ne? Also das muss man ganz einfach sagen. Aber so ist die Realität. Und dann muss man aber natürlich schnell umdenken und sagen, naja, guck mal, da gibt es vielleicht auch andere Wege und Möglichkeiten. natürlich immer im legalen Bereich, aber man muss dann halt irgendwie schauen, dass man sich bewegt. Und wir haben halt diese Gesetzänderung und wir haben halt häufiger mal diese Probleme. Und wenn du dich dann halt nur auf eine Plattform konzentrierst und dich nur komplett, ich sage jetzt einfach mal, dich prostituierst, dass du sagst, ich bin jetzt der Plattform komplett ausgesetzt, dann bist du meines Erachtens nach auch viel zu laissez-faire unterwegs und du musst dich breit aufstellen, weil am Ende des Tages kannst du doch auch mit deinen Produkten, auch wenn die super per B2C gehen, kannst du doch auch wunderbar, sagen wir mal, du verkaufst irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder du verkaufst, keine Ahnung, Badewannenöle, dann kannst du auch zur Hotellerie gehen und dann die Hotels alle anrufen und sagen, Freunde, ich habe hier den Bestseller auf Amazon für Badewannenöl, wieso ist es bei euch im Hotel noch nicht? Ich mache euch einen super Preis. So, und dann bist du auf einmal im Hotel mit drin und dann kannst du vielleicht irgendwann sagen, jetzt gehe ich noch in Edeka oder ich gehe, weiß ich nicht, du verkaufst halt irgendwelche Badöle. Wieso gehst du dann nicht zu stationären Friseuren und sagst die Barber, guck mal, ich habe hier ein Bartöl, das ist bei Amazon auf Platz 1, du kannst das ganz exklusiv bei mir kaufen. Also der Gedanke soll ja gar nicht sterben, sondern du musst ja weitermachen. Und das ist das, was mir persönlich vielen Leuten fehlt, auch einfach mal den Mut. Man hat es irgendwie in Deutschland verlernt, einfach mal mutig nach vorne zu gehen und einfach zu sagen, komm, wir probieren das und das und das aus. Und nicht nur einmal, sondern vielleicht auch ein zweites und ein drittes Mal.
Ja, da sind wir in Deutschland schon ganz weit hinten mit solchen Ideen und wie du schon sagst, mutig sein oder auch stolz sein ist ja auch ein Begriff, der da in die gleiche Richtung geht, mal was zu machen. Ne?
Also ich finde es ganz wunderbar, diese Idee Mut und dann mit so konkret mit diesem Pop-up. Wer hätte gedacht, dass wir von der Bürokratie jetzt da ankommen, wo man wirklich die Ärmel hochkrempeln kann und was verändern kann. Finde ich ganz großartig. Frank, was treibt dich noch? Wenn du den Michael anschaust, welche Fragen hast du noch?
Du, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben uns ja mal so eine selbsternannte oder so eine selbstgesetzte Zeitgrenze gesetzt. Wir sind jetzt über 30 Minuten. Tatsächlich. Also wieder mal so durch gerade.
Die Zeit rast hin sozusagen. Ja, also, da muss ich dir die Frage stellen, ist es denn für dich jetzt gekauft?
Also der Michael ist sowieso schon immer gekauft, das ist für mich ein Dauerartikel, den habe ich als Abo, den habe ich hinterlegt bei Amazon als
Sparabo.
Jeden Monat einmal liefern. Ne?
Also ich bin jetzt mal gespannt, ob wir in deutschen Innenstädten jetzt ganz schnell einen Schwund von freien Verkaufsflächen sehen, weil alle einen Pop-Up-Store aufmachen.
Michael, also bei mir in Leverkusen ist es so, dass meistens entweder irgendwelche Barber da reinkommen, ja. Also das ist so, die passen zum Frank, aber so oft kannst du gar nicht zum Friseur gehen, dass sich die ganzen Barber irgendwie lohnen. Ne?
Michael, ja, ganz herzlichen Dank für deine ganz schönen Einblicke und vor allen Dingen auch für diese ganz konkreten Ideen, die, glaube ich, für viele nachahmbar sind und zumindest mal zum Nachdenken anregen, bevor man es vielleicht nachmacht. Insofern ganz herzlichen Dank hier an dieser Stelle an unseren Gast. Frank, vielen Dank fürs Mitmoderieren und Zumoderieren. Willst du dich bei mir auch bedanken, oder?
Also, ich würde sagen, ja, das war wieder mal sehr, sehr kurzweilig mit dir. Macht immer Spaß, deshalb machen wir es ja auch gemeinsam, also Co-Host, ne? Und vielen Dank, die zugehört haben. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, wir können euch versprechen, die nächsten Folgen werden ebenfalls wieder richtig gut. Also, viel Spaß euch. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.